Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 286. Podcast-Folge, welche wir am Montag, dem 24. März, aufnehmen. Wir wollen natürlich noch einmal auf das Halbfinale unserer HSV-Frauen gegen die Bundesliga-Frauen von Werder Bremen im ausverkauften Volksparkstadion schauen und natürlich auf die kommende Partie unserer HSV-Herren gegen Elversberg am Freitagabend. Eure heutigen Hosts sind Nando,
Lasse
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Ja, ihr Lieben, die Folge mit Marvin Bolz ist so gut bei euch angekommen. Das freut uns natürlich. Und weil wir drei auch im Stadion waren, um unsere Mädels anzufeuern, wollen wir zu Beginn dieser Folge auch nochmal über das Spiel des Jahres unserer HSV-Frauen sprechen. Marvin hat viel über seine Spielphilosophie erzählt, über die Entwicklung der Mannschaft von der reinen offensiven Leichtigkeit auch zur körperlichen Robustheit, den richtigen Assist-Zonen und dem Attackieren des Strafraums. Jetzt ging es eben gegen einen Bundesligisten vor einer atemberaubenden Kulisse. Und auch wenn es nach Verlängerung nicht gereicht hat, so finde ich, hat sich Marvins Wunsch von der Headline am heutigen Tag erfüllt. Die HSV-Frauen haben ihr Spiel durchgezogen lassen und ich finde, insbesondere in der ersten Halbzeit waren sie auch die bessere Mannschaft.
Ja, absolut. Man hatte ja schon so ein bisschen Bedenken, oder es wurde, wenn man so Social Media nochmal von dem Spiel gelesen hat, hat man geschrieben, ja, der Unterschied zwischen zweiter Liga oben und erster Liga Mittelfeld ist gigantisch, weil Werder ja auch nun kein Abstiegskandidat in der ersten Liga der Frauen ist. Aber das hat man, finde ich, in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Und ich fand den HSV sogar über weite Strecken die deutlich, teilweise sogar deutlich bessere Mannschaft. Und das, was Marvin bei uns im Podcast gesagt hat, hat die Mannschaft tatsächlich auch umgesetzt. Es war sehr viel Spielkontrolle, sehr viel Ballbesitz, viel Druck tatsächlich. Und was ich lustig fand oder was mir aufgefallen ist, ich habe da tatsächlich so ein bisschen Parallelen zur Spielweise der Männer gesehen. Und das fand ich interessant. Also man könnte sagen, der HSV hat irgendwie so einen Spielstil, so den ganzen Verein übergestülpt, was ja per se so ein bisschen, ich würde sagen, Barcelona-like ist. Das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich weiß auch nicht, ob die das heutzutage immer noch so leben wie damals, aber damals war es ja so, dass Barcelona diesen signifikanten Spielstil hatte, der sie ausgemacht hat. Und ich fand schon, wie gesagt, es hat mich wirklich an die Männer erinnert. Also ich habe mich da tatsächlich gedacht, hä? So in der Art habe ich das irgendwie schon vor 2 Wochen gesehen, als ich von den Männern hier war. Ne? Also mir gut gefallen. Und wie gesagt, das Einzige, was ich da, mein einziger kleiner Kritikpunkt, wenn man ihn jetzt äußern darf, ist, dass natürlich in der letzten Aktion vielleicht so ein bisschen die Präzision gefehlt hat. Weil wenn da irgendwie einer reinkullert in der ersten Halbzeit, dann hat man vielleicht sogar gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Weil ich glaube, dann wäre Bremen, ich will nicht sagen mausetot gewesen, aber wenn man da irgendwie einen reinmacht in der ersten Halbzeit, wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer für Werder.
Ja, mir hat die erste Halbzeit natürlich auch sehr gut gefallen. Und in der Zusammenfassung kann ich es da tatsächlich mit Birte Brüggemann halten. Da mögen die meisten von euch jetzt wahrscheinlich sich fragen, mit wem? Das ist die Leiterin Frauenfußball beim SV Werder Bremen, die in der Halbzeitpause beim ZDF im Livestream auch darauf angesprochen wurde, wie sie die erste Halbzeit gesehen hat. Und das erste Statement, was sie dort bringt, ist, naja, das ist ein ganz offenes Spiel und von einem Klassenunterschied war hier zu keinem Zeitpunkt etwas zu erkennen. Und das alleine ist ja schon ein Riesenkompliment an die Leistung des HSV, denn wir haben auch nicht gegen eine völlig indisponierte Bremer Mannschaft gespielt, sondern nicht wir haben den Bundesligisten auf unser Niveau heruntergezogen, sondern wir haben das Niveau des Bundesliga-Teams hier gematcht über die kompletten 45 Minuten. Und ich finde, und das hat das Angucken des Spiels auch so interessant nochmal gemacht oder noch wieder eine neue Facette gegeben, wenn man nochmal an die Ausführungen von Marvin aus der letzten Folge zurückgedacht hat, was er uns erzählt hat über offensive Muster, über Raumbesetzung und insbesondere auch über das Attackieren über den Flügel, wo er so mit gehadert hat mit dem letzten Spiel oder das, ich glaube, das war das Spiel gegen die zweite vom FC Bayern, wo wir so viele Torchancen hatten, wo er gesagt hat, und das schaut man sich dann in der Videoanalyse an und sagt, okay, wenn der Pass in den Rückraum der Abwehr ein bisschen in einem anderen Winkel kommt, dann ist er besser zu verarbeiten. Und genau diese Situation habe ich 2-3 Mal gesehen. Ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst mit der letzten Aktion. Mhm. Es gab 2-3 Mal in der ersten Halbzeit Querpässe parallel zur 5-Meter-Raumlinie, die mit ein bisschen mehr Schärfe, ein bisschen mehr Präzision in den Rücken der Abwehr vermutlich erfolgsversprechender gewesen wären. Das war so dieser letzte Step. Aber auch da muss man natürlich sagen, spielen unsere Mädels dann am Sonntag eben gegen einen Bundesligisten, der auch eine echt gute Präsenz in der Raumaufteilung hatte. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das, finde ich, so ein bisschen hin und her ging. Man hat Leidenschaft beim HSV von Sekunde 1 angesehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das Positionsspiel hat mir gut gefallen. Das Zusammenspiel auch zwischen den Spielerinnen. Auch die Kommunikation, das war ja auch was ich in einem Interview mit einer HSV-Spielerin vorher gelesen hatte, die sagte, das ist auch etwas, was für sie ein totales Neuland ist, dass sie noch nicht weiß, wie die Kommunikation auf dem Feld funktionieren würde mit einer Kulisse von 57.000. Ich muss sagen, jetzt im Nachgang kann ich aus Zuschauerperspektive sagen, es hat fantastisch funktioniert, denn ein Rädchen griff ins andere und ja, wir waren voll im Spiel mit 0-0. Und ja, ich würde auch sagen, wenn es eine Mannschaft verdient gehabt hätte, zur Pause zu führen, wären wir es gewesen.
Ja, da kann ich euch nur zustimmen. Ich fand auch in der ersten Halbzeit war eigentlich kein Klassenunterschied erkennbar. Man muss, glaube ich, auch unseren Mädels zugestehen, dass sie am Anfang ein bisschen nervös waren, haben so ein bisschen schwer ins Spiel gefunden, weil die Kulisse natürlich schon, das ist schon neu. Aber ich fand, dass sie...
Hey Nando, stell dir mal vor, du spielst normalerweise vor 2.500 Menschen. Das Maximum, was du hattest, waren natürlich ein bisschen vorbereitet durch diese 20.000. Aber stell dir mal vor,
ich würde mir in die Hose scheißen. Unsere Mädels hatten natürlich den Vorteil, sie haben einmal schon mal am Millerntor gespielt vor 20, dann haben sie zu Hause gegen Gladbach vor 16.000 gespielt. Mhm. Aber es ist natürlich ein Unterschied. Und wenn man mal im Volksparkstadion so eine Stadiontour macht und da mal auf den Rasen geht und von unten nach oben schaut, das ist monströs. Das ist monströs und dann ist das Stadion leer. Dann ist es voll und laut. Also, dass da ein bisschen Nervosität da war, aber das haben die Mädels schnell weggesteckt. Und sie begannen wirklich, Lars, und das hast du auch gesagt, unser Spiel hat man den Favoritinnen aus Bremen aufgezwungen. Dieses 4-2-3-1 mit den beiden unglaublich starken Flügelspielerinnen Kardessler und Baum brachte ja insbesondere zwischen der 13. und 30. Minute einige starke Angriffe zustande und Bremen hätte sich nicht beschweren können, wenn sie hier 1-0 oder gar 2-0 zurückgelegen hätten. Marvin sprach zudem bei uns über die Entwicklung der körperlichen Robustheit in der Defensive und den Zweikämpfen. Und auch hier fand ich das im Stadion ganz deutlich erkennbar, wie stark sich da die Mädels entwickelt haben und auch diese Fähigkeiten beherrschen. Denn die Zweikämpfe waren wirklich robust, aber sauber gelöst. Da waren sehr stark getimte Grätschen dabei, um in der Restverteidigung richtig gut Bremen gar nicht erst entfalten zu lassen, auch wenn die mit ihrer Qualität mal nach vorne gespielt haben. Und so kann man, glaube ich, unter der ersten Halbzeit sagen, Wahnsinn, wie hier ein tolles Duell auf Augenhöhe stattgefunden hat. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war das Spiel dann aufgrund der Unterzahl von Bremen und deren Fokus auf Defensive und Zweikämpfe zerfahrener. Hier haben sich unsere Mädels, glaube ich, auch ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen und dann in der Verlängerung war Bremen trotz Unterzahl einfach irgendwie cleverer, konditionell vielleicht auch ein Stück stärker. Da spielt sicherlich auch die Erfahrung eine Rolle. Aber am Ende konnten unsere Mädels als Zweitligist mit einem Bundesliga-Team aus dem gesicherten Mittelfeld mithalten und das macht irgendwie ein Stück weit auch Hoffnung, auch wenn man festhalten muss, wenn man sportlich eine kleine Kritik sagen darf und ich denke, das ist erlaubt. In Überzahl hätte man spielerisch mehr draus machen können, vielleicht auch müssen, da haben wir die Flügel nicht mehr so effizient attackiert und nicht mehr so die klaren Chancen erspielt, aber am Ende hat man sich ein bisschen die Spielkontrolle, den Spielfluss wegnehmen lassen, das hat Bremen am Ende irgendwo auch geschickt gemacht, Lasse in der zweiten Halbzeit und insbesondere dann in der Verlängerung.
Ja, und das ist dann halt der Unterschied in meinen Augen zwischen erster und zweiter Liga und ich hatte exakt diesen Gedanken bei der gelb-roten Karte, ich dachte, ob das jetzt ein Vorteil ist, Werder ist halt eine Bundesliga-Mannschaft. Die sind natürlich noch ein bisschen abgewichster als unsere Mädels tatsächlich. Was kein Vorwurf sein soll an dieser Stelle.
Nein.
Und dann haben sie sich natürlich am Ende, kennt man es im Fußball, eine rote Karte muss nicht immer schlecht sein. Dann läuft vielleicht jede Spielerin nochmal den 1-2 Meter mehr, ist noch ein bisschen fokussierter, weil sie sagt, jetzt muss ich noch ein bisschen was wettmachen, da wir eine Person weniger auf dem Spielfeld sind für uns. Und dann haben sie natürlich, wie gesagt, am Ende ihre Klasse gezeigt. Auch das 2-1, wo sie dann so einen richtig schnellen Spielzug spielen. Da hat dann tatsächlich auch die Bundesliga durchgeblitzt, die mir ansonsten auch bei Werder Bremen irgendwie, wie gesagt, auch so ein bisschen gefehlt hat. Also es kam mir jetzt nicht rüber, wie gesagt, wir haben ja schon gesprochen, dass der HSV das gerade in der ersten Halbzeit gut egalisiert hat mit dem Klassenunterschied. Und da habe ich tatsächlich von Werder auch ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, was sie dann am Ende durch ihre Erfahrung und durch den Qualitätsunterschied dann auch gezeigt haben, aber halt auch nur partiell.
Ja, ich finde, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, nämlich zum Platzverweis und der Wirkung, die das auf sowohl die Mannschaft, die dezimiert ist, als auch die andere Mannschaft haben kann. Mit einem Platzverweis dann sozusagen im eigenen Rücken und in Unterzahl vor der Kulisse als Favorit, der den Druck hat, steht Werder natürlich jetzt vor einer absoluten Herkulesaufgabe, für eine halbe Stunde noch zu spielen. Was mir dann aufgefallen ist, es gab kurz danach, ich weiß nicht, ob es vor oder nach der dann daraus resultierenden Auswechslung auf Bremer Seite war, eine sehr lange Verletzungsunterbrechung einer Bremer Spielerin und alle anderen Spielerinnen, ich meine sogar inklusive der Torfrau, sind sofort zum Kreis zusammengekommen. Das war eine taktische Auszeit, die Werder dort sich auf die Art und Weise organisiert. Ja. Ich meine, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, denn gleichermaßen hat auch Marvin Bolz es genutzt, um seine Spielerinnen einzustellen, um Hinweise zu geben etc. Aber das war, wenn das einigermaßen durchdacht und vielleicht sogar eine geplante Aktion war, das unglaublich clever. Das so zu machen und einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, zur Ruhe zu kommen, runterzukommen, nicht zu überdrehen und zu sagen, das ändert erst einmal überhaupt nichts an unserer defensiven Ordnung, denn da hat Werder sehr schnell wieder umgestellt. Und in der Offensive, Lars, und jetzt komme ich auf deinen Punkt, ist mir aufgefallen, dass in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, also in der Phase, in der Werder in Unterzahl gespielt hat, für mich die Phase war, wo ich als Zusehender am ehesten das Gefühl hatte, hier ist jetzt qualitativ auch in mehr Situationen ein Unterschied zwischen den beiden Mannschaften zu erkennen. Denn es war ein Spiel, in dem meine subjektive Wahrnehmung dann so um die, ich sag mal, 75. Minute Werder mehr Ballbesitz hatte, deutlich mehr Ballbesitz hatte als der HSV, der Ball zirkulieren ließ. Und das, obwohl sie in Unterzahl waren. Es kam einem eher umgekehrt vor, mir zumindest in der Phase des Spiels. Und jetzt hast du gesagt, wenn man dezimiert ist, läuft man vielleicht ein bisschen mehr. Und gerade die Abwehr, habe ich ja eben gesagt, die defensive Grundordnung haben sie wiederhergestellt. Das heißt, offensiv mussten weniger Spielerinnen die gleichen Räume bearbeiten. Und das führt dann dazu, das haben sie nämlich auch getan, dass dann die Aktionen, die gemacht wurden bei Werder in der Offensive, gefühlt an Tempo ein kleines bisschen zugenommen haben. Und dieser Tempounterschied war es dann am Ende, der sehr entscheidend dafür war, sowohl in der zweiten Halbzeit beim Führungstor, als dann auch ganz hinten raus in der Verlängerung, dass Werder am Ende das Spiel auf seine Seite hat ziehen können. Da ist einfach, wenn du als ballführende HSV-Spielerin 0,1, 0,2 Sekunden pro Aktion weniger Zeit hast, ehe du wirklich gestresst wirst, ist das eine Welt. Erst recht dann, wenn die Konzentration langsam nachlässt etc. Und das war für mich vor dem 1:0 für Werder die Phase des Spiels, an dem ich am ehesten hätte sagen können, insbesondere unter Berücksichtigung, dass Werder in Unterzahl spielt, kann man jetzt sagen, dass es vielleicht die reifere, cleverere und damit vielleicht klassenhöhere Mannschaft ist. Dass wir mit Leidenschaft, Herzblut und Kampf dieses Spiel noch zurückziehen auf unsere Seite, ist überragend. Und der Torjubel beim 1:1, Lass und ich hatten das gerade eben schon im Vorgespräch, ist bei uns so in der jüngeren HSV-Vergangenheit, so mal 10 Jahre oder was zurückgeschaut, einer der Erlebnisse, die ich mit Sicherheit auch noch eine ganze Weile mit mir rumtragen werde.
War mega.
Da würde ich gerne mit einsteigen, weil ich glaube, wir müssen auch über den gesamten Rahmen, die Stimmung, das Fahnenmeer und natürlich die Explosion beim 1:1 sprechen. Denn also ich habe mich selten so sehr über ein Tor gefreut. Ich bin rumgesprungen wie verrückt, weil ich von Herzen den Mädels gegönnt habe, vor ausverkauftem Haus.
Vor der Nord.
Vor der Nord.
In der 90.
In der 90. Minute. Das kannst du dir nicht besser malen. Das ist wie ein Märchen. Lasse, und insgesamt, glaube ich, die Stimmung brachial.
Ja, die Stimmung war fantastisch. Ich war echt gespannt, wie und wann der Funke überspringt, da ja auch viele von den Menschen das erste Mal am Stadion waren, was wirklich toll zu sehen ist, wie divers das Publikum war, fand ich. Und tatsächlich viele potenzielle neue kleine HSVerInnen und auch potenzielle HörerInnen für uns in der Zukunft. Ich habe da jetzt mal wirtschaftlich gedacht, aber nee, tatsächlich, fantastische Stimmung. Und man muss natürlich auch sagen, dass der Spielverlauf uns natürlich auch gnädig war und so der Funke natürlich auch für Menschen, die das erste Mal im Stadion waren, leichter übergesprungen ist. Und in der Verlängerung war ich tatsächlich nervös und involviert wie schon lange bei einem HSV-Spiel nicht mehr, muss ich sagen. Und nochmal ein Lob an den HSV. Der HSV hat es, finde ich, auch ganz gut gemacht. Sie haben ja vor dem Spiel mal nicht auch so ein paar Videos gezeigt, wie was liegt wo und was muss man hier im Stadion beachten und so. Das fand ich eigentlich echt, das war angemessen für den Rahmen und man hat die Leute, die das erste Mal da waren, finde ich, gut abgeholt.
Ja, total. Also auch wenn, um das Spiel vielleicht noch einmal ganz kurz, um da einen Haken dran zu machen. Also unterm Strich ist das für mich ein Sonntag im März, der nur Gewinnerinnen und Gewinner zurücklässt.
Absolut, ja.
Und mir selber tat es im Herzen weh, zu sehen, wie nach dem 2:1 in der 118., glaube ich, war es, gefühlt zwei Drittel der Spielerinnen auf dem Platz einfach wie vom Blitz getroffen zusammengesackt sind, wie so eine Marionette, denen man die Schnur abgeschnitten hat. Es tat mir in der Seele weh, das zu sehen, weil da platzen Träume. Und das war tatsächlich eine Situation, wo mir jede Vorstellungskraft fehlte, wie man da jetzt nochmal zurückkommen möchte, nach dem 2:1 Führungstor für Werder. Aber diese Enttäuschung über eine Niederlage durch so einen späten K.O., die ist auch völlig gerechtfertigt und die darf und muss auch da sein und ihren Platz haben. Aber ich bin so hundertprozentig davon überzeugt, dass die kurzfristig ist und dass jede Beteiligte und jeder Beteiligte, der an diesem Tag irgendetwas zu diesem gewaltigen großen Fußballfest beigetragen hat, einfach mittel- und langfristig nichts als Dankbarkeit und Stolz zurückbehalten wird für diesen Tag. Und vielleicht eine ganz kurze persönliche Anekdote, nur weil du gerade sagtest, du bist rumgesprungen wie ein kleiner Junge. Das bin ich auch. Und zwar bin ich das umgeben von meinen beiden Töchtern, mit denen ich tatsächlich das erste Mal im Stadion war. Und schon zu erleben, wie die beiden mitgefiebert haben, das genossen haben, mit leuchtenden Augen noch auf dem Weg nach Hause waren und ihre Fahnen aus der Choreo, danke dafür an die edlen Spender, geschwungen haben. Das ist einfach wunderbar und das war einfach so ein Fußballfest und ich war so beseelt, als ich nach Hause kam. Da war, ich war nicht enttäuscht zu dem Zeitpunkt, sondern einfach dankbar und glücklich, das erleben zu dürfen. Und die Mädels sind nach Schlusspfiff mit diesem Danke 57.000 Banner rumgegangen. Ich war in dem Moment einfach nur derjenige, der einfach einen Spiegel hätte hochhalten wollen und sagen, einfach danke euch, jeder Einzelnen, jedem Einzelnen. Ich glaube, ihr habt mindestens 57.000 im Stadion, aber darüber hinaus auch noch sehr, sehr, sehr vielen, gerade Mädchen und Frauen mehr, ein ganz, ganz fantastisches Signal gesetzt.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde, dass man das, also was ich schön fand an dem Spiel war, dass unglaublich viele Kinder im Stadion waren. Dass das so ein richtiger stimmungsgeladener Familienausflug war, der wirklich eine andere Zielgruppe angesprochen hat und das auch unglaublich wichtig war, dass das so gemischt und divers im Publikum war. Meine erste Reaktion auf Blue Sky nach dem 1:2 war, das Ergebnis ist eigentlich egal, weil es nur Gewinnerinnen gibt nach dem Spiel, für dieses Spiel. Das ist wirklich ein absolutes Signal und was mir sehr gut gefallen hat, war die hochprofessionelle Stadionshow vor dem Spiel mit den Videos der Frauen, mit den Songs, dass man dem Ganzen einen echten professionellen Rahmen gegeben hat, damit die komplette Erfahrung und das komplette Drumherum diesem Spiel und dieser historischen Zuschauerzahl auf deutschem Boden im Vereinsfußball der Frauen, dass dem auch gerecht geworden ist. Und das finde ich am Ende großartig. Ich bin super glücklich nach Hause gegangen, super dankbar dafür, das erleben zu dürfen. Und irgendwie war für mich schon, natürlich tut es weh, wenn du nicht ins Finale kommst, das verstehe ich schon. Aber irgendwo war das war nicht der Main Point nach dem Spiel.
Genau eher, das.
Es war einfach, boah, wie geil war das mit 120 Minuten. Ich hätte auch noch das Elfmeterschießen genommen, auch wenn ich nervlich irgendwie total am Zittern war. Aber das war, glaube ich, auch für die Mädels hoffentlich und ich hoffe auch Marvin konnte den einen oder anderen Moment genießen im Stadion, was er sich ja vorgenommen hatte, das ganz bewusst zu nehmen. Und wenn die Enttäuschung über die schmerzhafte Niederlage dann passé ist, dann können, glaube ich, alle, sowohl die Mädels als auch Marvin sagen in ein paar Wochen, ey, guck mal die Bilder, das waren wirklich wir da unten.
Das, ja.
So, das wäre schon toll. Und ich meine, wir wissen natürlich, dass so ein Spiel vor so einer Kulisse im Frauenfußball aktuell einfach eine Ausnahme ist. Der Weg ist hier noch weit bis auch entsprechende Zuschauerzahlen konstant einen auch wirtschaftlichen Faktor für die Fortschreitung der Professionalisierung darstellt im Mädchen- und Frauenfußball. Ich meine, aktuell sind es in der Bundesliga über die gesamte Saison und alle Teams so 3.500 ZuschauerInnen im Schnitt. Im Vorjahr waren es so 2.700, also es geht schon hoch. Mehr Sichtbarkeit, vielleicht auch eigene Stadien, die sich rentieren, wären wichtig. Oder Lars, ich meine, vielleicht müssen die Vereine ein bisschen mehr investieren.
Ich wusste ja, dass du mir die Frage stellst.
Ja.
Und ich habe, kleiner Blick hinter die Kulissen. Und ich habe noch immer nicht so recht eine Antwort darauf parat. Ich finde es schwierig tatsächlich. Warum? Natürlich ist das Investment in professionelle Strukturen etwas, was wahnsinnig wichtig ist und was so ein bisschen auch dafür die Grundvoraussetzung ist, eine Basis zu schaffen, ein Fundament zu schaffen, auf dem sich der professionelle Fußball der Frauen auch autark vom Männerfußball entwickeln kann. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mal ein bisschen diesen Gedanken, Entwicklung lässt sich auch nicht per se erzwingen, sondern muss auch ein kleines Stück weit zumindest, ich sag mal, organisch wachsen. Rein anorganisch gekaufte Entwicklung, erzwungene Entwicklung. Da bin ich keiner, der sagt, da habe ich den Glauben daran, dass es nachhaltig ist. Das kennt fast jeder irgendwie auch aus dem Amateursport, gerade bei kleineren Vereinen in kleineren Ortschaften. Da gibt es dann plötzlich einen Investor, Mäzen, der sagt, jetzt habe ich Lust, da gerade eine Fußball-, Handball-, was auch immer Mannschaft mit allem auszustatten, was sie brauchen, und das ist toll. Und 2-3 Jahre später ist die Leidenschaft verpufft und dieser Verein kollabiert wieder in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Das heißt, ich glaube, Entwicklung lässt sich nicht erzwingen, dafür aber ganz einfach konterkarieren. Und also zarte Pflänzchen, die wachsen, mit unbedachten Handlungen wieder kaputt treten, geht viel schneller, als sie dann wieder mühsam nachzuzüchten. Und ehe, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache, wo kann investiert werden, um, ich sag mal, jetzt Steine übereinander zu schichten und Stadien zu bauen und zu sagen, hier, jetzt habt ihr aber doch alles, jetzt macht auch was daraus, glaube ich, ist Sichtbarkeit das viel, viel, viel höhere Gut. Und an der Stelle vielleicht etwas, was mir jetzt so im Nachdenken über das Pokalhalbfinale von gestern aufgefallen ist. Wir haben eine Woche gehabt, in der die Herren Bundesliga und zweite Bundesliga spielfrei hat. Die Berichterstattung in der lokalen Presse auf dieses historische Sportereignis in der Stadt, und das ist nicht erst historisch geworden am Donnerstag oder Freitag vor dem Spiel, sondern das stand seit Wochen fest, dass das ein historisches Event wird, ob der Zuschauerzahl etc. des ganzen Rahmens. So richtig wahrgenommen habe ich es tatsächlich erst 1 oder 2 Tage vor dem Spiel.
Ja.
Und das ist für mich eigentlich viel eher ein Punkt, wo man Gedanken reinstecken möchte, wie kann man das, ich will nicht sagen verhindern, weil die große Aufmerksamkeit ganz eng um das Spiel, die möchte ich ja überhaupt nicht zur Abrede stellen, dass die gut war, aber das Grundrauschen muss größer werden. Da freue ich mich dann darüber, dass das ZDF wahrscheinlich auch kurzfristig sagt, wir bieten einen Livestream an, wir machen das quasi nahezu jedem zugänglich. Aber das muss noch viel mehr ausgerollt werden und das Grundrauschen und die Grundawareness muss eine ganz andere werden für den Frauenfußball, für den Frauensport allgemein, als das jetzt der Fall ist. Ich nehme mal ein Beispiel, ohne dass ich da jetzt irgendwie sagen möchte, ihr seid die Bösen, alle anderen sind gut. Wenn man auf kicker.de geht und oben links auf Fußball klickt, dann muss ich an 25 Europapokalwettbewerben der Herren, irgendwelchen Nationalmannschaftswettbewerben, von denen ich im Zweifel noch nie was gehört habe, vorbeiscrollen, bis als vorletztes vor der Amateur- und Vereinsebene Frauen kommt. Und das sind alles so kleine Teile. Ich glaube, die Wahrnehmung, es muss viel selbstverständlicher sein, dass es das auch gibt und nicht zu besonderen Anlässen extrem durch die Decke gehen und dann wieder vergessen werden.
Es ist ja nicht nur eine lokale Presse. Ich habe im Rahmen des Spiels einen guten Kumpel gesprochen, der auch Werder-Fan ist, und der hat gesagt, dass selbst Werder dieses Spiel über Social Media und über seine Kanäle echt wenig promotet hat. Man hat quasi nur was von diesem Diego-Abschiedsspiel gesehen. Und das Halbfinale der Frauen, wo es um den Einzug ins Pokalfinale geht, war da echt so ein bisschen mau behandelt. Und das fand er als Werder-Fan wirklich schwach und war da auch echt enttäuscht, ne? Also, weiß ich nicht.
Ja, kann ich
natürlich war das Diego, dieses Diego-Abschiedsding auch was Emotionales, aber schreien sportlich, es hat das doch absolut seine Berechtigung, dieses Spiel. Und das ist dann auch von Werder ein bisschen schwach, dass das so promoted war und so zieht sich das dann halt durch, ne? Und ja, Stefan Kunz hat in der Halbzeitpause, ich habe es jetzt persönlich natürlich nicht gehört, weil ich im Stadion war, bei Sky wohl gesagt, dass man wohl möchte, dass man die Frauen mit in die AG holt, was natürlich dann ein wichtiger Punkt für die Professionalisierung wäre. Mehr Sichtbarkeit ist natürlich immer gut, aber in meinen Augen geht diese mehr Sichtbarkeit tatsächlich auch nur mit finanziell erhöhten Mitteln einher. Anders wird es nicht funktionieren. Und in einer perfekten Welt wäre es natürlich so, dass man jeweils ein Stadion für die Frauen und ein Stadion für die Männer hat, was denn dem dementsprechenden Zuschauerschnitt angepasst ist, weil zu zwei Profimannschaften oder zwei Profiteams in einem Stadion zu planen, ist, glaube ich, nicht so leicht und quasi unmöglich. Für Neubau von Stadien braucht man auch wieder finanzielle Mittel. Und selbst in Hamburg, der zweitgrößten Stadt Deutschlands, fehlen solche Stadien. Ich meine, wie lange sprechen wir über dieses Stadion für Altona 93 da in Diebsteich, wo 5000 Leute reinpassen und das Projekt verzögert sich Ewigkeiten. Jetzt frühestens 2029. Und wenn die Stadt dieses Stadion nicht zur Verfügung stellen kann, muss der Verein sie selbst bauen. Und dann sind wir halt wieder bei diesem Thema der letzten Folge, dass es nur für große Vereine möglich ist, die eine Herrenmannschaft als Unterbau haben. Und damit fallen diese kleinen Traditionsclubs oder ehemaligen Traditionsclubs im Frauenfußball dann natürlich so ein bisschen durchs Raster, was natürlich dann auch wieder ein Punkt ist, der eigentlich negativ ist, ne? Also es ist ein schwieriges Thema, ja.
Ja, zumal du auch immer sagen musst, selbst wenn ein Verein jetzt in der Lage ist, so etwas finanziell zu stemmen und so ein Stadion zu bauen, dann trägt sich das ja noch nicht mal von
genau
selbst.
Genau das.
Ja, also Vereine sind ja letztlich dann auch Wirtschaftsunternehmen. Das ist ja einfach so.
Wenn du das Stadion baust, müssen die Zahlen stimmen.
Genau das ist es.
Das Thema Stadion und das organische Wachsen habe ich mir hier auch notiert. Zum Thema Stadion und zu den Einnahmen will ich ganz kurz mal was sagen, weil ich glaube, das ist auch nicht allen bewusst. Der HSV e.V., zu dem ja die HSV Frauen gehören, hat ja bewusst auf Einnahmen verzichtet, denn sie mussten das Stadion von der AG mieten. Es ist ein Pokalspiel, da gelten die gleichen Regeln wie auch bei den Herren, die Einnahmen werden geteilt. Die Ausgaben muss aber der e.V. alleine tragen. Und jetzt hat man bewusst niedrigere Eintrittspreise genommen. Ich glaube, das teuerste Ticket waren 25 Euro.
Mhm, ja.
Dafür kommst du beim HSV-Profi-Herrenfußball nicht mal bis zur Tür.
Sich vor das Stadion stellen, klatschen, ja.
So, und am Ende rechnet man damit, dass es ein Einnahmeplus für ungefähr von 200.000 Euro sein wird. Das soll auch komplett in die Abteilung der HSV-Frauen fließen, aber 200.000 Euro, dafür machen die Herren das Stadion nicht auf, ja? Das sind vielleicht Punkte, über die man sprechen muss. Es ist halt auch sauteuer, auch wenn wir ein solches Stadion haben, die Frauen da drin spielen zu lassen, weil du musst alles bezahlen, Security etc. Also da haben wir schon so ein Thema. Und das andere, was ich noch zum Thema organisch wachsen sagen möchte, ich denke, dass wir HSV-Mitglieder können neben dem Besuch der Spiele den Frauenfußball noch etwas mehr unterstützen. Das wäre organisches Wachstum, denn es ist vielleicht nicht mehr bei allen präsent, aber es ist möglich, innerhalb der Mitgliedschaft beim HSV einen Förderbeitrag zu leisten. Und der fließt zu 100% in die strukturelle Förderung der HSV-Frauen ein. Und jetzt haltet euch fest, der beträgt 18,87 Euro pro Jahr. Das sind umgerechnet ungefähr 1,60 Euro im Monat und ich glaube, dass sich das viele HSVerInnen leisten können. Auf der Internetpräsenz des HSV e.V. zum Frauenfußball findet man die Infos dazu. Aktuell unterstützen rund 1.700 Mitglieder die Frauen zusätzlich mit diesem Beitrag. Und ich finde, das kann man steigern aus dem Verein heraus, weil bei ca. 110.000 Mitgliedern könnte der Anteil der Unterstützenden deutlich größer sein als 1,5%. Das wäre vielleicht ein Appell auch an unsere Mitgliedschaft hier im HSV zu sagen, hey, wir wollen nicht nur zum Highlight bei den HSV-Frauen hin, sondern wir können uns solidarisch zeigen und so einen kleinen Beitrag leisten, um eben da die Basis zu stärken. Und ich glaube, 18,87 Euro ist jetzt wirklich im Jahr für die meisten oder für viele, ich will nicht verurteilen, aber für mehr als 1.700 Mitglieder möglich.
Ja, danke, Nando. Ich hätte jetzt tatsächlich in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Insofern dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das finde ich, hast du exakt getroffen, dass ein Stadion wie das Volksparkstadion wirtschaftlich betrieben werden kann, nur ab einem, ich sag mal, grundsätzlichen Zuschaueraufkommen von 20.000 aufwärts, einfach mal platt gesagt.
Oder entsprechenden Eintrittspreisen.
Ja, oder im Zweifel sogar beidem, wie wir zum Beispiel an den Gastspielen von Dynamo Kiew jetzt ja gesehen haben, die hier gespielt haben, die natürlich Auflagen erfüllen mussten etc. pp. Die Eintrittspreise waren günstiger als HSV-Herren-Bundesliga-Tickets, ziemlich sicher, aber teurer als die Pokaltickets der Damen. Und das ist nichts, wo jetzt große schwarze Zahl kleben geblieben ist beim HSV. Insofern einfach zu sagen, ja, dann nimmt doch das Volksparkstadion, greift einfach zu kurz, weil die Betriebskosten für diese große Spielstätte sich einfach nicht rechnen. Und ja, alles weitere Infrastrukturelle hast du perfekt gesagt, Nando. Und die Möglichkeit des Förderbeitrags oder der weiteren Unterstützung. Und wenn es einfach nur dahingehend ist, als Multiplikator von Veröffentlichungen, von Informationen zu unseren Frauen, seine Social-Media-Plattform zu benutzen. Weil auch das schafft Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit schafft Nachfrage. Und wo Nachfrage ist, da wird sie auch bedient. Und das sind alles fast unabhängig voneinander bestehende Möglichkeiten, die jeder und jede vielleicht in seinem Herzen nochmal bewegen kann, ob da nicht vielleicht ein Hebel ist, der sich auch niederschwellig drücken lässt, um ja zur weiteren Entwicklung unserer Frauen beim HSV beizutragen.
Ich glaube, wir haben damit auch das Spiel und den Frauenfußball auch beim HSV rund gemacht, auch im Hinblick, die Klammer zu setzen zur letzten Folge mit Marvin, und kommen jetzt zu unseren Herren, zum Tabellenführer der zweiten Bundesliga, und die haben ja genau wie die Frauen das Ziel aufzusteigen. Und es heißt wieder Friday Night Lights für unseren HSV, diesmal zu Hause gegen Elversberg. Und wie unangenehm Elversberg zu bespielen ist, das hat das Hinspiel gezeigt, Lars. 4 Gegentore in einem Spiel gab es in dieser Saison für den HSV, nämlich nur einmal.
Das stimmt, und das war tatsächlich ein Spiel, was ich jetzt im Nochmal-Erleben tatsächlich fast verdrängt hatte. Da war wirklich wenig, aus dem sich im Nachgang irgendwie ein Optimismus oder eine Hoffnung ziehen ließ. Wenn man mal davon absieht, dass Davy Selke 2 Tore schießt, im Grunde genommen unsere Lebensversicherung auch da war. Denn wenn man auswärts irgendwo hinfährt und es läuft nicht so gut, und du schießt trotzdem 2 Tore, dann darf da trotzdem etwas Zählbares bei rumkommen. Dass das an diesem Tag nicht der Fall war, liegt insbesondere daran, dass wir in den zweiten 45 Minuten, wir haben eben über das Pokalspiel gesprochen und häufiger darüber geredet, ob ein Klassenunterschied sichtlich war oder nicht. In der zweiten Halbzeit in Elversberg hatte ich eher das Gefühl, einen Klassenunterschied zu sehen als über weite Strecken des DFB-Pokalspiels unserer Frauen gegen Werder Bremen. Denn was Elversberg da mit uns gemacht hat, hatte was von Katze und Maus. Da sind wir wirklich niedergespielt worden in der zweiten Halbzeit, verlieren verdient mit 2-4. Und wir haben ja nicht nur 2-4 verloren, sondern wir haben auch noch 2 Platzverweise kassiert in dem Spiel. Einen ganz unnötigen, direkt nachdem wir das 2-3 machen, vermeintlich also nochmal rankommen. In der 83. trifft Selke. Fliegt in der 84. Minute Jonas Meffert mit einer, ja, eigentlich für ihn total untypischen, dusseligen gelb-roten Karte vom Platz. Und im sich darüber aufregen und echauffieren flog ein junger, ambitionierter, aufstrebender Co-Trainer namens Merlin Polzin dann auch noch gleich hinterher mit gelb-rot vom Platz. Also das war wirklich ein Tag zum Vergessen für den HSV.
Ja, absolut. Und bei aller tollen sportlichen Leistungen, die Elversberg auch im zweiten Jahr in der zweiten Liga abliefert. Große Transfers waren und sind da einfach nicht zu erwarten lassen. Die beiden getätigten Transfers sind auch nicht wirklich relevant, aber gib uns mal so ein personelles Update. Wie sieht es bei Elversberg aktuell aus?
Die großen Transfers für Elversberg kamen ja im Sommer, aber im Winter ist da ja quasi nichts passiert. Wir haben auf der Abgangsseite einmal Mohamed Mahmoud, der ist zum FC Zürich ausgeliehen worden. Und wir haben auf der Zugangsseite Younes Etnolalib, der ist vom FC Gießen gekommen, aber hat bis jetzt nur 21 Minuten gespielt und ist 3-mal eingewechselt worden. Also wirklich ein Wechselspieler, ist fast schon zu viel gesagt. Und ja, wenn man jetzt auf die Verletztenliste guckt, dann sind da zwei Spieler, die verletzt sind. Der eine, den kann man eigentlich fast vernachlässigen. Ich glaube, der hat seit dem Aufstieg noch kein Spiel für Elversberg gemacht. Das ist Patrick Dragon im defensiven Mittelfeld. Der Arme fällt seit 1.7.23 mit einer Knieverletzung aus. Also nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Also es sieht eigentlich nicht so gut aus für seine Karriere. Mal schauen, ob der jemals zurückkommt. Der zweite Spieler fällt jetzt schon 11 Spiele aus. Der hat sich im Dezember 24 verletzt. Also ein guter Spieler, das ist Frederik Jäkel. Innenverteidiger-Talent könnte man vielleicht noch von Leipzig und Bielefeld kennen. An dem war der HSV, glaube ich, auch mal dran. Ja, das sind so die Verletzten, die Elversberg zu beklagen hat. Gesperrt ist niemand. Und wenn man jetzt auf die Players to Watch guckt, sind da, finde ich, durch alle Mannschaftsteile weg schon echt gute Spieler. Also wenn man jetzt mal so in den offensiven Bereich guckt, haben sie da Mohamed Damar, der ist von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Ein sehr interessanter Spieler, wie ich finde, 1,5 Millionen Marktwert. Hat auch schon 7 Tore geschossen und 6 vorbereitet in 24 Spielen. Semi Şahin ist gekommen, der laut ChatGPT nicht mit Nuri Şahin verwandt ist. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich mich das auch gefragt habe. Ja. Auch ein interessanter Mittelfeldspieler mit seinen 25 Jahren, jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Der kam auch von Hoffenheim aus der zweiten, macht auch eine gute Saison. Dann haben wir Robin Fellhauer, den ich mir damals gern beim HSV gewünscht hatte. Eher so ein Defensivmann, ist auch der Kapitän. Auch ein wirklich robuster, guter Spieler, wie ich finde. Dann haben wir Elias Baum, Rechtsverteidiger, auch ein großes Talent, von Eintracht Frankfurt ausgeliehen mit einem Marktwert von 3 Millionen. Also das ist einer, der wird definitiv bei Frankfurt auch was ausrichten, glaube ich, in den kommenden Saisons. Kommender Nationalspieler, so von den Anlagen, wenn ich ihn da so sehe. Und dann haben wir für mich den interessantesten Spieler, für mich persönlich, von Elversberg, das ist Fisnik Aslani. Der ist ebenfalls von Hoffenheim gekommen und ist auch ausgeliehen. Das ist wirklich, der ist so trickreich und wirklich, also wenn ich den spielen sehe, geht mir das Herz auf, muss ich echt sagen. Also so ein intelligenter, trickreicher, kluger Spieler, also hat er ja auch schon im Hinspiel gegen uns gezeigt oder ist echt ein guter. Also wie gesagt, ich will die Mannschaft auch nicht über den grünen Klee loben hier, aber da sind schon echt einige wirklich interessante Spieler bei Elversberg drinne. Viele sind natürlich ausgeliehen und werden dann den Verein verlassen. Von daher wird man sehen, was passiert, wenn die dann gehen, ob die wieder nachlegen können. Aber ja, sind schon ein guter Kader, wie ich finde. Interessant. Auf jeden Fall spielerisch echt einige Juwelen dabei.
Oh, und sie haben auch einen guten Trainer mit Horst Steffen. Denn vor seiner Arbeit muss man wirklich den Hut ziehen. Der ist seit 2018 Trainer in Elversberg, führte die Mannschaft aus der Regionalliga in die zweite Liga und hielt letztes Jahr mit Platz 11, das vergisst man ganz gern, ziemlich souverän die Klasse. In dieser Saison wird er mit Elversberg aller Voraussicht nach die Punkte aus dem Vorjahr überbieten und immer noch mit den gleichen Tugenden, die ihn auch als Spieler auszeichneten. Wir werden ein laufintensives Spiel von Elversberg sehen mit einer starken Zweikampfführung über den gesamten Platz, aber eben auch, wie du sie eben angekündigt hast, Lasse, mit guten Spielern, die offensiv einiges bewegen können. Taktisch ist es eher so ein 4-2-3-1, Aslani ist vorne der Zielspieler und eben diese Doppel-6 vor der klassischen Viererkette. Aber, und das finde ich ein bisschen überraschend, Elversberg hat relativ viel Ballbesitz. Also mit 51% sind sie eher im oberen Drittel der Liga zu finden. Sie mögen es, den Ball zu haben, spielen schnell und progressiv Richtung Strafraum und ähnlich wie Magdeburg gerne das 1-gegen-1 im letzten Drittel. Elversberg hat gegen den HSV in der Liga zweimal gewonnen, jeweils zu Hause und einmal verloren, nämlich im Volksparkstadion. Diese Heimstärke von Elversberg ist das große Faustpfand in dieser Saison und auch diese Serie von 3 Niederlagen in Folge zu Beginn der Rückrunde, wo wir gedacht haben, jetzt lassen sie abreißen, das haben sie gut weggesteckt. Das Torverhältnis ist beeindruckend gut, es ist das zweitbeste der Liga, dank der drittmeisten geschossenen Tore. Lasse, Elversberg wird sich auch im Volkspark nicht verstecken. Das ist, glaube ich, die in Bezug auf den HSV mittlerweile arg strapazierte Phrase Spiel des Jahres. Und Elversberg stärken in der Zweikampfführung und eben dieser Einsatz, das ist deren Matchplan.
Ja, oder? Ich glaube nicht, dass sie super offensiv agieren werden. Ich glaube, es wird eher kontrollierte Offensive sein. Also sie werden versuchen, sicher zu stehen, wie sie es ja öfter mal tun. Und dann übers wirklich unfassbar schnelle Konterspiel nach vorne spielen. Und so haben sie uns ja auch, wie gesagt, im Hinspiel schon ich will nicht sagen vor Probleme gestellt, sondern wirklich, ich will auch nicht sagen an die Wand gespielt, aber wirklich deutlich besiegt. Das wird natürlich im Volksparkstadion ungleich schwerer als zu Hause vor der Kulisse. Aber tatsächlich habe ich bei dem Spiel so ein bisschen Bedenken, ob das genauso smooth laufen wird wie die letzten Heimspiele, weil halt diese aggressive Zweikampfführung und dieser sehr präzise und gute Abschluss in Kombination mit diesem wirklich schnellen Konterspiel, ob das uns so liegt, weil das sind eigentlich nicht die Lieblingsattribute von Gegnern, die auf uns treffen. Und da hatten wir ja öfter schon mal Probleme mit, tatsächlich. Deshalb, also ich schlage jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammen, aber ich glaube nicht, dass es gegen Elversberg, leicht kann man ja nicht sagen, wie gegen Düsseldorf und Kaiserslautern, aber ich glaube nicht, dass das Spiel ganz so glatt laufen wird.
Ich glaube, wenn man die Attribute, die du oder die ihr beide gerade im Elversberg attestiert habt, das mal so ein bisschen über andere Mannschaften in der Liga legt, dann halte ich tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit so rein von dem, was man vorm Spiel vielleicht antizipieren konnte, dann sehe ich eine ganze Menge Parallelen eigentlich zu unserem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Eine Mannschaft, die, von der ich mich ebenfalls wie du, Lasse, erwarte, dass sie eben nicht das Heil in der Offensive sucht per se, sondern grundsätzlich aus einer sehr kompakten, robusten, physisch starken Defensive, einer guten Grundordnung agiert und dann wirklich situativ auch enorm stresst, an jeder Stelle des Platzes mal, aber eben nicht dauerhaft vorne drauf und dann blitzschnell versuchen, überfallartig nach vorne vor das HSV-Tor zu kommen. Das klingt wie eine Doublette dessen, was ich vom FCK erwartet habe. Heißt das jetzt, dass wir über Elversberg genauso hinwegfahren wie über die Roten Teufel? Mitnichten. Da bin ich auch komplett bei dir, weil hier spielen wir gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr gesettelt und in sich ruhend ist. Und das ist nochmal wieder ein Punkt, das Thema Spiel des Jahres. Nanu, du hast das gesagt, das haben wir jetzt schon so oft hier gehört. Das sehe ich bei Elversberg tatsächlich gar nicht so sehr in dieser Form. Vielleicht für das Umfeld mag das eins der, und dann würde ich mal sagen, eins der großen vier Spiele in dieser Zweitligasaison sein. Sie haben in Berlin früh in der Hinrunde 4-1 gewonnen vor 43.000 Zuschauern. In Köln im Januar 1-0 verloren vor 50.000. Sie haben in Düsseldorf vor 52.000 wahrscheinlich kostenlos, 2-0 gewonnen und vor nicht allzu langer Zeit am Betzenberg, auch vor ausverkauftem Haus. Ich weiß nicht, ob man Derby sagen kann oder ob dann in der Pfalz oder im Saarland irgendeiner böse wird, aber
tatsächlich, ich glaube, du kannst Derby sagen.
Habe ich auch schon. Da vor ausverkauftem Betzenberg, wo einem auch vielleicht die Knie schlottern könnten, da spielen sie am Ende 1-1. Also dieses, das ist das Spiel des Jahres und da haben sie nochmal 5% mehr Schaum vor dem Mund. Das glaube ich gar nicht, weil ich denke schon, dass sie echt in dieser Liga angekommen sind. Das vierte Große, was dann noch fehlt, in Gelsenkirchen, das ist ja nun sicherlich auch für einen Verein wie Elversberg was ganz Besonderes, am letzten Spieltag. Das haben sie also noch vor der Brust. Und wie stehen sie da? Sie haben jetzt das Faustpfand Heimstärke zuletzt vermissen lassen vor der Länderspielpause mit einem 0-1 zu Hause gegen Preußen Münster. Und haben jetzt in einem Testspiel in der Länderspielpause gerade den Drittligisten Waldhof Mannheim, die aber da auch alles andere als oben mitspielen, mit 6-1 weggehauen. Kann man aus irgendetwas etwas ablesen dafür, wie sie im Volkspark spielen? Nein. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir das Spiel mit dem Fokus auf uns und mit der Erwartung einer physisch starken Mannschaft angehen, analog oder ähnlich, wie wir das vor dem Kaiserslautern-Spiel tun konnten.
Ich glaube, ablesen kann man aus dem Y-Scout-Report allerdings zwei Stärken, auf die sich der HSV einstellen muss. Da gab es zwei ganz spannende Grafiken. Zum einen, Elversberg verteidigt unglaublich stark im gesamten eigenen letzten Drittel. Also da ist an der Grafik, das ist gleichmäßig verteilt über das gesamte Drittel und zeigt eben auch, wie kompakt Elversberg neben den Flügeln halt auch das Zentrum verteidigt. Also die machen es komplett eng. Hier wird es für unsere Mannschaft schwer, die Lücken zu finden. Aber über die Lösung können wir gleich sprechen. Und die zweite Stärke von Elversberg, die eindeutig war im Y-Scout-Report, sind Balleroberungen im gegnerischen Drittel. Sie gehen im Pressing geschlossen hoch den Gegner an und haben unglaublich viele Balleroberungen noch vor der Mittellinie. Und daraus resultiert auch immer dieses schnelle Umschaltspiel auf ihre starken offensiven Spieler. Also hier muss der HSV aufpassen und darf sich keine Fehler im Aufbau erlauben. sondern wir müssen hinter die Ketten kommen. Aus diesen Balleroberungen resultieren so viele vielversprechende Angriffe von Elversberg. Natürlich basiert es auf ihrer Zweikampfstärke und Spielintensität. Und wenn wir auf den HSV schauen, da könnte es kuschelig werden auf der Ersatzbank und der Tribüne. Davy Selke hat seine Sperre abgesessen. Und bis auf Sumahoro, den wir bisher noch gar nicht einschätzen können, und den verletzten Noah Katterbach und Bakary Yatta sind alle Spieler fit und einsatzbereit. Lars, das wird spannend, denn taktisch geht es bei Merlin Polzin auch darum, neben der Startelf auch die Ersatzbank richtig zu besetzen im Hinblick auf den Matchplan und den Gegner. Und das ist vielleicht sogar schwieriger, als eine eingespielte Startelf anzumoderieren.
Ja, das stimmt. Jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, Länderspielpause, wer war unterwegs, wer war nicht unterwegs. Vielleicht tatsächlich ein kleiner Vorteil für den einen oder anderen Spieler, der durchweg in Hamburg war und sich mit der Mannschaft, mit Merlin Polzin hat auf das Spiel vorbereiten können. Ich habe jetzt, ohne tatsächlich tief in die Inhalte einzusteigen, nur anhand einer Überschrift heute mitbekommen, dass es irgendeine Absprache in Bezug auf die Länderspielreisen von Emanuel Ferrei gibt, die ja immer einmal komplett um den Globus gehen, wenn er für Suriname spielt. Das ist mit Sicherheit etwas, wenn du dann einen Spieler hattest, der durch 5 Zeitzonen geflogen ist in der Länderspielpause, der kann nicht die Frische haben wie ein Spieler, der hier unter ja vom Wetter her wirklich guten Bedingungen 14 Tage hat arbeiten können. Und insofern, glaube ich, ist natürlich das Moderieren auch insbesondere der Spieler, die dann die Nummer 19, 20 und 21 sind und die eben keinen Kaderplatz mehr bekommen, sicherlich auch mittel- und langfristig für die Kabine, für die Stimmung extrem wichtig, weil es da einfach darum geht, dass ein Trainer auch komplett authentisch ist und glaubwürdig und glaubhaft ist. Und ja, da gibt es eine ganze Menge spannende Personalien. Wir können jetzt überlegen, wer spielt in der Sturmspitze, spielt da einer von unseren beiden Türmen in der Schlacht, spielen sie beide. Also das ist eine echte Glaskugel, das weiß ich gar nicht, ob sich das wirklich solide prognostizieren lässt nach einer Länderspielpause.
Ja, ich habe da echt auch Probleme, das zu prognostizieren, weil wir haben auch keine Insights. Lars hat es gesagt, mit den Länderspiel abgestellten Spielern. Also ich glaube, da kann man wirklich nur eine Aussage treffen, wer da spielen wird, wenn man beim Training dabei war und da Kiebitz ist und vielleicht auch irgendwie mal, eine Wanze versteckt hat in der Kabine, weil ich glaube, das ist von außen wirklich schwer zu beurteilen, wenn er jetzt die Nase vorne hat. Aber ich finde natürlich, es ist eigentlich ein Luxusproblem, was da auftritt. Und ich glaube, der Trainer hat lieber die Qual der Wahl, wen er aufstellen soll, wen er auf die Bank setzt und wen er auf die Tribüne setzt, als dass er irgendwie improvisieren muss, weil er zu wenig Spieler hat. Und es wird definitiv enttäuschte Spieler geben, wenn man dann am Ende auf der Tribüne landet. Das ist natürlich auch normal, wenn du Profi Fußballer bist, willst du immer spielen oder mindestens auf der Bank sitzen und eingewechselt werden. Und wie gesagt, das ist normal, dass da jemand enttäuscht sein wird. Aber ich denke auch, dass Polzin und VW die Mannschaft darauf eingestellt haben werden. Die werden sagen, wenn bei uns am Ende alle fit sind und die alle auf das große Ziel Aufstieg eingestellt haben, und diese Aussage gab es ja öfter mal von den beiden und auch aus den Medien, dass es da diverse Runden gab und alle nochmal eingepeitscht wurden, dann werden die Spieler wahrscheinlich, glaube ich, auch in der Gruppe vorgewarnt worden sein, dass wenn alle fit sind, eventuell mal jemand auf der Bank sitzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwelche Spieler aus heiterem Himmel trifft, dass die jetzt sagen, oh, warum spiele ich nicht, und da jetzt irgendwie die große Revolte planen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So schätze ich auch Polzin und VW und das restliche Trainerteam nicht ein. Die werden das, glaube ich, gut moderieren und die Spieler werden wissen, dass es ein großer Zweikampf ist, wenn alle fit sind. Und ich hoffe und glaube auch, dass tatsächlich alle an einem Strang ziehen werden, um dieses große Ziel zu erreichen.
Also die wichtigste Moderation erfolgt aktuell meines Erachtens durch Sebastian Schonlau. Denn der hat seinen Stammplatz verloren, aber ich möchte hier ganz gerne mal die Worte von Merlin Polzin zitieren, der in den Medien gesagt hat, es ist ganz wichtig zu betonen, dass es ohne sein Verhalten im Moment gar nicht möglich wäre, diese Ergebnisse zu erzielen und solche Leistungen zu zeigen. Schonlau halte die Trainingsqualität hoch und mache seine Kollegen dadurch besser. Wenn du als Stürmer gegen ihn pressen musst, wird es wahrscheinlich am Wochenende eher einfacher, als es im Training ist. Er geht als Führungsspieler voran, hat die Jungs im Griff und hinter sich. Er ist lautstark und voll dabei, auch in der Kabine. Das lässt er sich nicht nehmen. Man darf es nicht verwechseln. Es ist nicht so, dass er sagt, wie toll Luik und ich, also hier Merlin Polzin, sind, weil wir ihn nicht spielen lassen. Er ist ordentlich angefressen, hat aber einen guten Umgang damit gefunden, um zu wissen, was wichtig für die Mannschaft ist. Und für mich ist das aktuell der Schlüssel zum Erfolg. Und das zeigt sowohl den Charakter unseres Mannschaftskapitäns als auch den Charakter der Mannschaft und der Erfolg und dass der Erfolg des HSV über allem steht. Also eine gesunde Mischung aus Konkurrenzkampf, Egoismus und Teamgedanken. Taktisch wird es, glaube ich, kompliziert für den HSV, weil man muss Elversberg respektieren. Aber aus meiner Sicht müssen wir das Spiel diktieren und wir brauchen Tempo im Spiel, müssen über das Mittelfeld hinaus deren Abwehrreihen attackieren und sie müde spielen. Denn unser großer Vorteil ist die Breite im Kader. Polzin kann im Notfall 5 frische, qualitativ hochwertige Offensivspieler bringen und Elversberg damit 90 Minuten lang unter Druck setzen. Das wäre für mich das Mittel zur Wahl, weil wenn man Elversberg in ihre sichere Struktur kommen lässt, auch auswärts, dann können sie, und Lars, du hast es eben auch gesagt, mit den Ergebnissen gegen die anderen Teams, dann sind sie unangenehm zu bespielen. Und ich glaube, du musst hier schon Vollgas gehen und jetzt den Schwung, den du hoffentlich über die Länderspielpause nicht verloren hast, wieder mitnehmen nach den starken Leistungen gegen richtig gute Teams und auch gegen Elversberg nochmal ein Statement setzen, zumindest visuell auf dem Platz. Es muss jetzt nicht gleich ein 5-0 werden, aber du musst schon zeigen, wir lassen nicht nach. Also, wir sind gespannt, was der HSV am Freitag macht. Es ist sicherlich ein wichtiges Spiel. Und wenn wir auf den restlichen Spieltag schauen, erst recht. Und ich leide ja das ein oder andere Mal aufgrund der mir zugewiesenen Spiele von euch.
Was?
Ja, und wenn ich dann mal hier derjenige bin, der die Essensausgabe leitet und mich revanchieren kann, dann serviert die Zweitligaküche nur edle Speisen. Also wir haben zur Auswahl Kracher wie Hannover gegen Magdeburg, Paderborn gegen Köln, FCK gegen Fortuna Düsseldorf. Das bedeutet, dass die Top 9, mit Ausnahme von Nürnberg in Regensburg, die spielen alle gegeneinander. Aber weil wir schon gegen nahezu alle Top-Teams gespielt haben, lieber Lars, bekommst du von mir Regensburg gegen Nürnberg am Sonntag. Der Club ist nämlich der Gegner nach Elversberg für den HSV und da kannst du ein bisschen Scouting betreiben. Du schaust nicht begeistert.
Was soll das denn?
Kaum, das spielt Anti-Suchon. Das ist auch was Schönes.
Ja, dann bedanke ich mich ganz artig.
Das kriege ich so zurück.
Und bin mal gespannt. Dankeschön, lieber Nando.
Sehr gerne. Und Lasse, ein weiterer Gegner und einem, bei dem es immer heiß hergeht in den Duellen mit uns, ist der KSC. Es ist zwar noch ein wenig hin, bis wir gegen den KSC zu Hause spielen, aber das Duell gegen die Hertha dürfte irgendwie schon spannend werden am Samstag für dich, ja, oder?
Das ist die Tabellenregion, wo ich mich wirklich immer freue. Da schwitzt
geil.
Da geht's um alles.
Ja, richtig geil. So, Nando, und du, Ulm gegen Floco oder was?
Nee, aber für mich geht's richtig in den Keller. Braunschweig muss nach Münster und Braunschweig ist dann der nächste Heimspielgegner des HSV. Also ich habe uns schon hier auf die kommenden Gegner eingestellt.
So ein Spieltag, ne, und du suchst diese Spiele aus. Das ist stark.
Ja, ich dachte, ich mache das jetzt mal einfach so.
Denken ist auch manchmal
komplett
echt,
antizyklisch.
Ey, wenn in dieser Liga jemand spielfrei hätte, hättest du uns das auch noch gegeben, weißt du?
Ja, du, just for fun, ne? So den Freitag habt ihr Pause. Also, weil Braunschweig, ich meine, es sind nur 3 Punkte auf Platz 15, aber die haben mit minus 25 ein miserables Torverhältnis, was echt zum Problem im Abstiegskampf werden könnte, wenn Ulm ein paar Siege holt. Und ich will mir einfach mal, dass wir uns schon mal auf den Saisonendspurt einstimmen mit den Gegnern, die da kommen, weil das große Feuerwerk da oben ist ja jetzt vorbei. Also, ich habe hier gerade nicht für so eine Stimmung gesorgt.
Am Samstag spielt er noch Alter 93 gegen Paloma, falls du was anderes sehen willst.
Nee, da muss ich mich mental am Samstag auf Regensburg gegen Nürnberg vorbereiten.
Oh, ich weiß, ich kriege das alles zurück. Aber so viel Spaß muss sein. Also, wir gehen rein in das finale Viertel dieser verrückten Zweitligasaison mit unserem HSV auf der Pole Position. Wir wollen natürlich die Tabellenführung weiter ausbauen. Wie wir es auch nach dem Spiel gegen Magdeburg gesagt haben. Wir glauben daran, dass wir aufsteigen. Das ist unsere Haltung und das muss die Mannschaft gegen Elversberg auf dem Platz zeigen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.